Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Und in dieser Episode nehme ich euch mit an einen ganz besonderen Ort zu Marco Seibold. Viele nennen ihn den König der Kräuter. Ich habe den Gemüse- und Feldfruchtspezialisten auf seinem Feld südlich von Bremen besucht, wo nichts gezähmt, gesät oder gegossen wird und trotzdem oder gerade deshalb wachsen hier über 80 essbare Kräuter und Pflanzen. Ich durfte davon über 40 verschiedene Kräuter, Blüten und Triebe verkosten, darunter Thüringer Estragon, Wildfenchel, Barbarakresse, wilden Spargel und auch die zauberhafte Zaunerbsenblüte. Marco beliefert Spitzenköche in ganz Deutschland, darunter Nils Henkel, das 100, 200 oder auch das Herlin in Hamburg sowie über 20 weitere Top-Köche in ganz Deutschland und sie alle schwören auf seine außergewöhnlichen Aromen. Wir sprechen über Geschmack, wir sprechen über Nachhaltigkeit, über alte Sorten, natürliche Anbaumethoden und jetzt darf ich euch einladen auf diese wilde Reise durch Marco Seibolds Kräuteruniversum. Es wird intensiv, inspirierend und ziemlich grün. Und auch ziemlich spaßig. Das kann ich euch garantieren. Und bevor es losgeht, kommt jetzt noch eine kleine Werbeunterbrechung unseres Kooperationspartners Anuga. Die Anuga ist bekannterweise die weltweit größte Fachmesse für Lebensmittel und Getränke. Sie findet vom 4. bis 8. Oktober in Köln statt und sie hat sich aber mehr zur Aufgabe gemacht, die Zukunft der Ernährung zu beleuchten. Und das machen sie gemeinsam mit dem Knowledge-Partner Innova Market Insights. Sie beleuchten, welche Trends die Branche gerade revolutionieren bzw. in Zukunft revolutionieren werden. Und da ist zum einen personalisierte Ernährung zu nennen. Diese boomt nämlich. Immer mehr Menschen wählen Lebensmittel, die gezielt ihre Gesundheit unterstützen, vom Immunsystem bis zur Darmflora. Und auch Nachhaltigkeit ist kein Trend mehr, sondern ein Muss. Pflanzliche Proteine, klimaschonende Alternativen zu Kakao und Kaffee und innovative Fermentationstechnologien setzen bereits jetzt neue Maßstäbe. Der Markt für alternative Proteine wächst und Snackification sowie hochwertige Eigenmarken prägen den Handel. Die Anuga Alternatives wird bahnbrechende Proteinquellen präsentieren, während Anuga Feinfood exklusive Gourmet- und Halal-Produkte im Fokus hat. Clean Label und Verdauungsgesundheit stehen ebenfalls ganz hoch auf der Trendliste. Seid also dabei, wenn die Anuga 2025 die internationale Foodwelt an einen Tisch bringt und es heißt, die Zukunft der Ernährung beginnt jetzt. Alle Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt ganz viel Spaß mit Marco Seibold und den Wildkräutern. Und auch diese Episode wird präsentiert von der Große Restaurant und Hotel Guide. Lieber Marco Seibold, schön, dass ich hier bin. Das ist echt nicht leicht, bei dir einen Termin zu kriegen, ne?
Naja, ich muss ja montags und dienstags und mittwochs und donnerstags arbeiten.
Das ist hier knallharte Arbeit, für mich auf jeden Fall. Ich darf hier heute, was darf ich heute verkosten und wie viel, was darfst du noch nicht sagen, aber wie viele unterschiedliche Kräuter und Pflanzen darf ich hier heute?
Ich schätze mal so 40, 50 werden wir schon probieren.
Ja?
Klein und groß und mit verschiedenen Aromen, ein bisschen herber, Wildspargel und alte Spargelsorte, wie schmeckt der Unterschied und so, das finde ich schon ganz spannend. Ne? So, da erkennt man schon so ein bisschen die Wildform, dass die einfach mehr bitter hat und dass die Kulturform so ein bisschen zahmer gemacht ist.
Erstmal müssen wir aber, glaube ich, noch sagen, wo dieses kleine Paradies hier ist.
Das Idyll.
Das Idyll, genau. Wir sind, und jetzt werden einige sagen, wir sind hier in der Nähe von Sücke.
Genau, im Ortsteil Hennstedt, das ist ungefähr 20 Kilometer südlich von Bremen. So, Das ist, glaube ich, ganz gut, wenn man das so.
Ja. Nun hört man auch, dass du nicht unbedingt hier von hier stammst, gebürtig bist.
Liege ich da ganz leid.
Ich habe ein feines Gehör für Dialekte und Stimmen. Wo kommst denn du eigentlich her?
Aus dem erstarkten, noch Bundesligisten FC Heidenheim. Das ist meine Geburtsstadt tatsächlich.
Ja?
Ja, Heidenheim. Dass die dann noch in der letzten Minute der Nachspielzeit das goldene Tor geschossen haben und bundesligareif geblieben sind, gehört es nicht zum Thema. Ist natürlich nett. Ne?
Naja, aber es ist schön, dass du das unterbringst. Also, bist du Fußballfan oder nur aus Verbundenheit zu der Stadt?
Man ist ja auf dem Dorf aufgewachsen, hat natürlich schon in der F-Jugend Fußball gespielt und so. Und dann habe ich irgendwie mit 18, 20, aber dann, weil das Knie nicht mehr so wollte, aufgehört. Man ist halt dem noch so verbunden. Das ist ja auf dem Dorf, war das ja Standard. Musikverein, Sportverein.
Gehst du denn auch hin ins Stadion, wenn die gegen Bremen spielen?
Ja, wenn Matthias, ein Bekannter von uns, der hat ja seine Dauerkarten, wenn der mal wieder was Spannendes hat, dann gehe ich mal hin, ja.
Ja?
Nicht so oft, aber mal kommt es vor.
Aber so häufig kommst du ja hier nicht weg, hört man. Ja? Das habe ich ja eingangs schon gesagt. Es ist ja schwer, einen Termin bei dir zu kriegen, weil du hast ja so ein paar Kunden, die ganz dringende Wünsche und Bedürfnisse haben.
Hört sich gut an.
Was ist dein Beruf? Wir machen jetzt heiteres Berufe-Raten.
Heiteres Beruf. Muss ich jetzt irgendwie. Das Schweindel hätten es, denke
ich. Ich habe zwei Fragen. Ne? Einmal, wie kommt man von Heidenheim hierher in die Ecke? Und die andere Frage, welche Berufsbezeichnung würde bei dir am besten passen?
Also mit dem Auto geht es am einfachsten von Heidenheim hier. Oh. Das sage ich aber immer. Ja, weil die Frage auch immer
beliebt zu scherzen
gestellt wird. Nein, war so ein Zufallsding. Bekannte von einer Bekannten, ihr Vater verkauft ein Haus in der Nähe von Bremen. So ging das damals irgendwie los. Und wir waren 99 dann mal auf der Insel Spiekoog im Urlaub und dachten, ey, komm, wenn wir schon bei den Fischköpfen sind, dann gucken wir uns das Heißle auch noch an. Und dann sind wir da vorbeigefahren, dachten, das ist ganz nett hier, ne? Sogar so ein bisschen bergig, also hügelig.
Ja,
so,
ja.
Und viel Wald drumherum, da dachten wir, das ist nett. Und dann sind wir da irgendwie in Kontakt mit dem Herrn gekommen und fand es so toll, was wir hier vorhaben. Wir hatten so ein bisschen so Kinder- und Jugendhilfeprojekt am Anfang noch und ja, der fand das gut und hat tatsächlich auch 2 Jahre gewartet, bis wir das finanzieren konnten. Und dann haben wir das gemacht und sind dann 2002 hier ansässig geworden sozusagen. Und ja, wie bezeichnen wir mich? Ich lass einfach mal wachsen, Menschen. Oder
ich lass mal wachsen.
Ja.
Einige würden dir jetzt noch den Titel geben, der Kräuterflüsterer oder sonst.
König der Kräuter.
König der Kräuter, das ist doch ganz schön. Ja, ne?
Die FAZ, ne? Das war König der Kräuter.
Dann, ist, cool, dann ne? ist es ja, dann steht das ja. Darf ich jetzt nicht mehr benutzen, ist jetzt da belegt. Ist das, ja?
Okay.
Kaiser.
Kaiser, der Kaiser, gut. Das nehme ich auch.
Und wir sprachen eben schon mal über deine Kunden. Deine Kunden sind zumeist in der Hochgastronomie anzutreffen, kann man sagen.
Ja, kann man sagen. Auf jeden Fall sind es Menschen, teilweise auch wirklich sehr junge Menschen, die wo sagen, das ist einfach gut, das schmeckt irgendwie besser. So, ja, so. Es liegt mit Sicherheit an dem, dass die Sachen einfach wild wachsen dürfen. Das heißt, der Same fällt irgendwie wild hin, es wächst, die Wurzeln, die Pflanze erschließt sich alles, was sie braucht, Nährstoffe selber, wird nicht gedüngt, nicht gewässert. Das heißt, da passiert halt was ganz anderes nochmal biologisch gesehen, wie bei einer Kulturpflanze.
Wenn wir uns jetzt hier einen Quadratmeter mal rausnehmen und wir sitzen hier gerade in einem
Folientunnel oder
Folientunnel, genau, vom Regen geschützt. Es hat ja lange nicht geregnet, 3 Monate hast du gesagt, gab es keinen Regen.
Ja, so 10 Liter in 3 Monaten, das fand ich schon etwas heftig, zumal das ja wirklich März, April, Mai war. Also der Sommer kommt ja noch.
Ne? Und dafür sieht es aber wirklich sehr, sehr grün aus. Also das sieht nicht aus, als ob es hier keinen Regen gab, aber der Boden ist wahrscheinlich ganz gut und speichert relativ viel, oder?
Der Boden kann natürlich was speichern, aber wenn du hier rausguckst, du siehst ja auch, es ist ja kaum ein Fleckchen, wo nichts wächst. Das heißt, eine normale Ackerverdunstung wie auf dem Feld, wo überall Erde sichtbar ist, zwischen oder mehr Erde wie Pflanzen, muss man ja beinahe sagen, wenn es nicht ein Getreidefeld ist. Hier kann ja nichts wegerodieren durch den Wind, hier ist beschattet. Das heißt, da hält sich eine ganz andere Struktur im Boden und die Pflanzen unterstützen sich ja gegenseitig. Das hat man jetzt auch ein bisschen gelernt die letzten Jahre, dass ein Heckenstreifen ja gut ist, weil ein Schattenfall, weil Wind nicht so stark und diese Erosion weniger und so weiter. Das ist ja, hat man jetzt ja Gott sei Dank auch begriffen.
Viele würden aber das, was wir hier sehen, was hier wächst, als Unkraut bezeichnen und auch wegmähen.
Ja, genau. Also in einem Fachbuch ist alles oder fast alles, was wir ernten, irgendwie in einer Titulierung Unkraut, Beikraut. So, man muss natürlich dazu sagen, jedes Unkraut ist im Endeffekt ja der Vorfahre von irgendeinem Brokkoli. Zum Beispiel die wilde Rauke da mit dem kleinen brokkoliartigen Köpfchen im kohlartigen Geschmack ist ja ein Kreuzblüter. Kann ja sein, dass durch Jahrhunderte, Jahrtausende oder sowas aus diesem Pflänzchen irgendwann mal dieser Brokkoli gezüchtet wurde oder zumindest die Madirapa oder sowas. Ne? So in diese Richtung geht das ja. Also das sind ja unsere Vorfahren von unserem Gemüse. Das ist doch klasse, wenn die noch da sind.
Woher hast du dein Wissen?
Das kann man im Endeffekt wirklich nicht nachlesen. Das muss man angucken. Das ändert sich jedes Jahr, kommt jedes Jahr ein bisschen Wissen dazu. Das ist echt, ja, muss man ganz ehrlich sagen, einfach gucken, schauen, wie entwickelt sich das, was haben die denn gern oder wann keimen die denn gern? Es gibt auch Pflanzen, das wusste ich auch nicht, die keimen erst ab 12 Grad Kühle.
Okay.
Na, man denkt ja immer so, ne?
Das muss warm genug sein.
Warm,
ja.
Genau, warm, feucht, hauruck. Und bodenbedeckt, aber nein, es gibt Sachen wie ein Salat, ein banaler Salat, der will es kalt. Und der will es auch nicht bedeckt. Das ist ein Lichtkeimer. Also das wusste ich, weil das ja so eine klassische Gärtnergeschichte ist. Aber es gibt viele Sachen wie ein Kerbel oder sowas. Dem ist am liebsten, man schmeißt ihn einfach irgendwo hin. Aber nicht auf die Erde, sondern zwischen Gras und so. Und dann keimt er da so still und leise vor sich hin. Und irgendwann schwuppdiwupp, im nächsten Jahr taucht er auf.
Aber das heißt, hast du das denn mal gelernt? Hast du denn mal Gärtner gelernt? Oder das ja?
Genau, ich habe Gemüsegärtner gelernt. Ja.
Okay, und was lernt man da?
Also ich habe natürlich das in einem ökologischen Betrieb gemacht und hatte da schon in der Ausbildung einen Meister, der hat gesagt, da kannst du hier 2A haben, kannst du ausprobieren. Und damals habe ich dann schon einfach mal einen Chinakohl blühen lassen. Ich wollte einfach wissen, kann man das nicht essen, wenn der blüht? Oder was ist mit dem? Oder warum ist eine gelbe Rübe so? Oder eine gelbe Karotte? Oder eine rote Karotte? Oder eine weiße? Was ist mit denen? Schmecken die nicht? Wieso hat die keiner? Wieso ist alles holländisch orange gezüchtet?
Und das war, bevor die populär waren. Bevor man gesagt hat, guck mal die alten Sorten, wie toll.
Ja, da gab es das eigentlich.
Da gab es das nicht. Nein. Da waren dann eher Fehlfarben.
Fehlverhalten, genau. Oder was viele nicht wissen, dass die Schwarzmöhre, ja, dass die aus dem Persischen kommt, da wo der fruchtbare Halbmond ist und dass der Kern innen weiß ist, wie bei der wilden Möhre und außenrum dieser dicke, violette Rand, das ist so die klassische Schwarzmöhre. Und alles, was man jetzt zum Kaufen kriegt, wo innen orange ist, das ist so ein Hybrid-Züchtung.
Die Möhre, die alles färbt, wenn man sie mit anderen
Zutaten
mischt.
Die wurde auch zum Färben genommen damals, die Schwarzmöhre. Ja, da kommt die her.
Die ist intensiv, ja.
Aber die Originale ist eher würzig, die ist nicht so süß. So gibt's aber normalerweise meines Wissens kaum zu kaufen. Es ist mehr geworden, wie du gerade gesagt hast. Gott sei Dank gibt's mal wieder eine Haferwurzel irgendwo oder mal eine Schwarzmöhre oder mal, keine Ahnung, violetten Brokkoli, aber das ist dann, geht dann ganz schnell in diese Hybridzüchtung. Sprich, dann wird industriell geguckt, was will der Markt. Und dann wird natürlich so eine F1-Hybrid-Urkarotte gezüchtet und schnell auf den Markt gebracht, hat aber mit dem ursprünglich nichts mehr zu tun. Man merkt es auch am Geschmack und an der Konsistenz. Und ich sage immer, wenn man diese echten alten Gemüse- oder Kräutersorten nimmt und isst die, dann kommt wie so eine Sinuswelle vom Geschmack. Da kommt zuerst bei der wilden Rauge so was Kohliges, dann kommt was Süßliches, dann wird es ein bisschen würziger und so. Verändert sich der Geschmack beim Essen. Und das ist so ein Zeichen, dass da sehr viele verschiedene guten Dinge drin sind, nicht nur eins. Und das macht eigentlich die Sache
also
aus.
Also diese Vielschichtigkeit. Und wann stelle ich die fest? Im Rohzustand oder auch wenn sie verarbeitet ist? Weil dann hole ich ja nochmal was anderes raus.
Man verändert halt dann irgendwas, ne?
Oh ja, also wir sitzen ja, wie gesagt, hier im Feld und jetzt kommt gerade die jungen Enten kommen vorbei. Wie alt sind die?
Gut, 6 Wochen sind die. Naja, solange sie noch so dieses Bibi-Kleinentchen-Alters, dürfen sie hier noch rumrennen. Ne?
Ja.
Die räumen ja auch die ganzen Schnecken weg, die gehen ja zwischendrin, machen nichts kaputt und so, das ist alles gut.
Die machen nichts kaputt?
Nein, die essen ja nur Schnecken.
Ach so.
Aber was sie gerne haben...
Fleischesser?
Ich Postelein. Postelein, das ist ihr Lieblingssalat.
Postelein,
das mussten wir am Anfang ein bisschen abdecken und dann ist der ein bisschen ausgeblüht und dann haben wir gesagt, so aufdecken.
Es sind auch Feinschmecker, ne?
Ja, natürlich.
Ja.
Also
wo sind sie denn jetzt?
Die sind jetzt wahrscheinlich in
die Patrouille. Ja. Aber ist ja wie so eine, die machen dann ihren Marsch, im Entenmarsch, so sagt man
ja. Ja, wahrscheinlich, genau. Ja, das sind schon einige unterwegs. Ich meine, die am Anfang, wenn Pflanzen klein sind und die Hühner hier rumrennen, die scharren natürlich mal was weg. Mit dem muss man rechnen. Aber die haben jetzt zum Beispiel auch die Reihe mit den Bären so ein bisschen unten freigehalten. So.
Jetzt kommt die nächste Patrouille, jetzt kommen die Hühner.
Naja, der Gockel mit
das
zwei.
Das hört ihr ja auch im Hintergrund, dass hier ein Hahn auch versucht mit brüchiger Stimme. Ein paar Hähne dabei hier.
Ja, zu viele.
Also, was machen die denn hier? Sind die...
Die
Junggesellen, das ist eine Junggesellenparty.
Ja, das ist so. Das ist noch einer.
Sag mal.
Die gehen jetzt Richtung auf den Mischthuhe, die gehen jetzt auf den Kompost hinten, da umräumen. Ja. Aber das ist natürlich für so eine Kompostanlage auch top, ne? Die räumen das hin, die räumen das her, die räumen das hin. Das müsste es ja immer theoretisch ja auch machen. Ja, nicht nur auf einen Haufen werfen, sondern die kommt noch einer, jetzt yes, wir haben zu viele, ne? So wie das aussieht hier. Ja, das ergibt eins das andere. Also, ich sag mal so, wenn wir jetzt vom Gemüse oder von den Kräutern zu den Hühnern gehen, diese Eier, ich will mir jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, aber das,
ja?
Das hat einen Geschmack, das ist Wahnsinn. Sagt dir aber jeder.
Mhm.
Egal, ob ja, ich habe Bio-Eier, sowas habe ich noch nie gegessen. Ich habe noch nie was anderes gehört. Aber das liegt halt an dem, dass die halt wirklich sich bewegen dürfen, frei bewegen dürfen.
Aber das hängt doch auch von der Rasse ab, oder? Oder nicht so?
Eier schmecken unterschiedlich, je nach Hühnerrasse.
Ja, ja.
Das ist richtig, aber du bist, was du isst, im Endeffekt, und das ist bei den Hühnern genauso. Die können hier ja ihre Kerbsachen, dann essen sie da mal ein Blättchen, dann fangen sie hier was. Und dann vor allen Dingen ist es Bewegung. Ja? Die dürfen sich bewegen. Da regnet es mal drauf auf das Huhn.
Die haben hier einen ziemlich großen Radius, den sie abarbeiten können.
Ja, theoretisch können die hier so auf knapp 2 Hektar rumrennen.
Jo,
deshalb siehst du ja hier auch nicht irgendwo eine Fläche, wo... Ah, die haben Hühner, ne? Da ist kein Gras mehr, nichts. Hier verteilt sich das. Das muss halt im Endeffekt, muss natürlich die Tieranzahl immer auch zu der Fläche passen, sonst ist es Quatsch. Aber das ist ja normal.
Also, das sieht ja ein bisschen wild aus.
Ja.
Auf den ersten Blick, auf den zweiten Blick sehe ich, dass da schon so Ansammlungen sind, bestimmter Pflanzen. Sind die denn gesät oder sehen die sich selber? Wie funktioniert denn das?
Also hier ist eigentlich nichts gesät, außer hinten gibt es ein bisschen, da haben wir ein paar Zwiebel gesteckt, aber sonst ist hier alles wild gewachsen. Und ich sag mal, ganz einfach gesagt, in dem letzten Jahr auf einer Stelle was blühen lässt und die Samen reif werden dürfen, dann fällt das aus und dann weiß man, im Endeffekt, im nächsten Jahr kommt an der Stelle eigentlich fast nur diese Pflanze, weil die zur gleichen Zeit dann keimen und dann legt es los. Dieses Jahr durch die lange Trockenheit ist natürlich diese wilde Rauke eine Pflanze, wo es sich am Anfang sehr schnell durchsetzt, weil die kann wirklich Trockenheit ab.
Ja, ja.
Die hält es aus, die wächst und macht für die Insekten ja toll. Wir haben da vorhin geguckt, da sind Bienen dran, Hummeln dran. Und die freuen sich an den Blüten. Die schmecken auch ganz gut, sind sehr robust auch die Blüten. Also wenn man das jetzt auf der Kochseite sieht, man kann die wirklich in eine Schale reinpacken, kann die verschicken und der Koch nutzt die. Ich war einmal, wo das Le Moissonnier in Köln noch seine 2 Sterne hatte, habe ich die besucht, habe da gegessen und habe ich wirklich meine Blüten gegessen, wo ich vor einer Woche hingeschickt habe. Das
echt?
Fand ich einfach und genial, ne?
Ja.
Ja, und Erik fand es auch gut. Er sagt halt immer, die halten halt auch lange. Das ist ja auch ein wirtschaftlicher Faktor, ne?
Was hast du denn jetzt, fragen wir mal ganz konkret, als letztes verschickt? Und an wen? Und was ging dahin?
Also das habe ich heute gemacht. Das ging in die Region, weil morgen ist ja Feiertag. Das heißt, ich kann gar nichts mehr deutschlandweit verschicken, sondern das ging ins Canova, nach Bremen. So.
Ja.
Und der hat seine spezial wilde Salatmischung bekommen, Canova-Style.
Mhm.
Da sind dann extra nochmal wirklich Wildwuchs, Wildkohl, Wildwuchs Mangold, Wildwuchs Senfkohlblättchen mit drin und einige Blütensachen.
Okay, so. Und wenn nicht alles da ist, dann kriegt er eine andere Mischung oder geht das? Oder,
ja,
oder wird das nicht akzeptiert?
Nee, wir haben ja Saison.
Also ja, jetzt im Moment geht alles.
Ganz klassische Saison und ich suche mir natürlich immer das aus, was jetzt gerade optimal ist.
Mhm.
Das ist das Beste, was du machen kannst. Also auch das, was der Koch dann oder ein Restaurant oder die Köchin bekommt, ist ja immer das Optimum zu ernten. Also was ist jetzt gerade top vom Blatt? Was ist super von den Knospen? Was hat gerade eine tolle Blüte? Was hat eine schöne Farbe? Und dann kommt das in die Mischung rein. Man versucht schon ungefähr die Größen gleich zu halten. Also bei uns ist Wildersalat einfach ein Ticken größer wie unsere Wildkräutermischung. Die sind ein bisschen kleiner. Und noch ein Stückchen kleiner wäre dann unsere sogenannten Keimlinge, in Anführungsstrichen. Die sind wirklich winzige Keimlinge und ganz kleine Pflanzenspitzen. Da bekommt der Joachim Wissler und Dennis Kuckuck da im Vendôme in Bergisch Gladbach. Die haben da jede Woche 1000 Stück oder 2000 Stück jede Woche. Nur von dem, ne? Diese Woche hat Joachim.
Mit wie vielen Leuten erntet ihr denn hier?
Mit zwei Händen.
Mit zwei Händen? Du?
Ich, genau, ich.
Nur du?
Ja, nur ich. Zurzeit nur ich.
Okay, jetzt habe ich ein ganz anderes Verständnis dafür, dass ich keinen Termin bei dir bekommen habe. Vor allen Dingen, du mir auch einen Vogel gezeigt hast, also durchs Telefon, wenn ich gesagt habe, können wir nicht Montag, Dienstag machen. Ja, nee, da ist bei dir Großalarm, nicht?
Weil naja, Montag, Dienstag ist der Ruhetag der Köche normalerweise. Und das heißt, da haben die Zeit, da bestellen die oder bestellen ein paar drei Tage vorher. Und da ernte ich, dass es auf Mittwoch oder Dienstag dann bei den Restaurants ist, weil die am Mittwoch dann halt loslegen wollen. Deshalb ist das einfach so.
Und nun hast du aber keinen Katalog. Oder gibt es einen Katalog?
Wir haben eine kleine Liste.
Ja? Ja, ja. Wie lange ist die Liste?
Ich glaube, 5 DIN A4 Seiten oder so sind das.
Kleingeschrieben.
Naja.
Ja, 5 DIN A4 Seiten.
Ja, man könnte bestimmt noch mehr machen, wenn man natürlich diese einzelnen Pflanzen auch noch unterteilt. Also wir gehen wieder zu der wilden Rauke, weil die da gerade so schön wächst. Knospentriebe, Blütentriebe, Blättchen oder große, große Stücke, um ein Pesto draus zu machen. Man könnte ja dann schon mal 4 Artikel von einer Pflanze machen. Oder 5 oder so. Ne? Also die wissen das, aber die meisten Köche wissen das oder man verschickt dann Proben mit dazu und dann sage ich, oh, was denn das? Das kenne ich gar nicht. Ja, das kennst du schon, aber das sieht jetzt gerade so und so aus. Ne? Dann wird es halt spannend.
Was kann man denn sagen? Wie viele verschiedene Pflanzen sind denn das dann?
Also was haben wir jetzt gerade? Vielleicht 80 oder so?
80?
Ja, schätze ich schon.
Ja. Und oh, die Jungs sind aber auch hier.
Naja.
Hast du nicht gesagt, dass wir noch ein paar mit...
In der Gefriertruhe sind noch ein paar, die krähen nicht mehr. Ja. Die schmecken aber auch gut, ne?
Ja?
Ja. Ja, die werden ja bei uns 8 Monate, 10 Monate alt.
Ne? Okay.
Nicht, dass die alt werden, aber das ist schon was ganz anderes, ne? Also der Kräher da, wenn der da nicht mehr kräht, du hast einfach das...
Und durchtrainiert sind die. Verkaufst du die dann auch oder sind die für einen Eigenbedarf?
Nee, das ist eigentlich, wenn wir so Veranstaltungen ab und zu mal haben oder sowas, dann werden so Sachen dann...
Veranstaltungen machst du. Man kann hier auch herkommen und mal sich durchfuttern. Mal richtig
also ganz
hinlegen
oft,
und satt essen.
Ganz oft mache ich das dann im Endeffekt mit Köchen zusammen oder sowas.
Ja.
Ganz, ganz naheliegend ist wieder der, wo die letzte Lieferung bekommen hat, Canova. Da haben wir dann das Hähnchen gegessen, ne? Genau, das war auch richtig gut. Einfach weil... ja, das hat einfach eine andere Konsistenz und man schmeckt richtig. Ja. Einfach dieses Fett, wo da drin ist, das ist einfach ein toller Geschmacksträger und es macht einfach sehr viel Spaß, das zu essen, finde ich. Das hat es echt mit Spaß zu tun. Und wenn die Tiere einfach auch ein Leben hatten, also nicht nur so 6 Wochen Stubenküken oder sowas, finde ich das auch in Ordnung. Ja, dann kann man sowas auch machen. Und wie gesagt, Quadratmeter waren wir ja vorhin, ne? Quadratmeter, ich würde mal sagen, so 30 verschiedene Pflanzen kann man dann schon ernten. Ja? So, das ist schon möglich. Deshalb rechne ich ja auch in Quadratmeter und nicht in Hektar.
Mhm. Und wenn ich jetzt, also und bei mir jetzt im Garten, würde ich auch schon einiges finden, was essbar ist.
Ja, bestimmt.
Und was ich nicht erkenne, weil ich einfach nicht geschult bin.
Ganz oft hat man ein bisschen Sorge. Also wenn wir dann irgendwelche Leute, die wo dann kommen, wir haben nächste Woche sowas, da kommen die Landfrauen, Bassum. Ah, hast du gesehen? Der Rabe. Das war keine Krähe, es war ein richtiger Kolkrabe. Der fliegt hier ab und zu rum und checkt irgendwo so die Wiese ab, ob da irgendwelche verlorenen Eier im Endeffekt rumliegen.
Okay, aber an die Küken geht er nicht ran. Die sind
zu groß. Nee, das ist irgendwie gerade ein guter Deal, glaube ich.
Okay.
Ja, da haben wir seit Jahren echt keine Probleme mehr. Aber ich glaube, ab und zu ein Opferei und dann ist der Rabe.
Und dann ist erstmal wieder Frieden.
Ja, ja. Man hört ihn dann, wenn er. Bevor man ihn sieht, hört man ihn. Der macht so flapp, flapp, flapp. Ja, weil der so. Der ist richtig groß, ne? Also ein Kolkrabe ist ein richtig großes Kerlchen. Ja, also wie gesagt, nächste Woche Veranstaltung, kommen Landfrauen und da probieren wir halt die Sachen auch durch und da gibt es immer wieder dann auch so
Aha-Erlebnisse.
Aha-Erlebnisse. Ja,
ja. Was ist denn so, was würdest du denn sagen, was ist das Gängigste oder wo sollte man sich mal rantrauen, was man auch auf jeden Fall auf fast jeder Wiese findet oder also ich habe zum Beispiel, dafür kann ich ja mal annehmen, bei mir wächst unfassbar viel Gundermann.
Oh, da hast du natürlich ins Schwarze getroffen. Gundermann ist sehr kräftig. Also der hat echt ein sehr kräftiges Aroma. Den kann man nicht so einfach nehmen und sagen, den mache ich mir einen Salat. So, das muss man wissen. Und der muss schnell gewachsen sein. Je länger er steht, umso kräftiger wird der.
Mhm.
So, die Blüten sind hübsch, auch die Pflanze ist hübsch. Van Dorn bekommt jede Woche jetzt gerade 300 ganz, ganz kleine Spitzen zum Beispiel.
Nur Spitzen.
Nur Spitzen.
Wie bestellt denn der? Wie bestellt der Herr Wissler denn seine Spitzen?
Meine Güte. Technisch gesehen ja, per WhatsApp oder E-Mail.
Wie kriegst du die Bestellung, dass da steht nur die Spitzen, aber bitte nur 0,8 Zentimeter oder was da steht?
Ja, also meistens, also wirklich eine WhatsApp oder eine Mail bekommt. Ja, kommt da. Und das erbitte ich mir auch von den Köchen. Schreibt mir wirklich genau, was ihr wollt. Also nicht, dass ihr jetzt eine Verbene wollt, sondern sagt mir auch, wie groß die Spitze sein soll. Mhm. Oder wie groß er die Blätter braucht. Oder wie groß die Knospe von der wilden Rauke ist. Möchtest du ein Blättchen dran? Also, ich sag mal so, ich schnapp mir mal so ein Ding hier. So,
das Ding?
Ist eine Spitze, die Knospe in der Mitte und zwei Blättchen.
Ja.
Das ist sowas, wo die Köche unheimlich gern haben. Also nicht nur das in der Mitte so auf dem Teller liegt, sondern dass man wirklich noch dieses Blatt mit so dieses Triebhafte. So.
Ja. Und wofür würde das jetzt, was ist das? Und wofür würde das verwendet werden?
Diese wilde Rauke, ja, die hat halt diesen schönen Geschmack zwischen Kohl und ein bisschen ja, so eine Urform der Kohlfamilie, würde ich sagen. Ne, so.
Kannst du eigentlich gut kochen?
Das überlasse ich meiner Frau, sage ich ganz ehrlich. Die kann es nämlich viel besser.
Ja?
Ja.
Und die macht das, die kocht die hier mit allem, was ihr hier rumstehen habt?
Ja, also wenn im Frühjahr, da kam die frische Melde raus und dann essen wir halt keinen Spinat, sondern da gibt es halt echt wirklich Melde und wird dann mit reingekocht. Wir hatten dann dieses Jahr auch die Sprossen vom Rhabarber. Die sind ja echt super genial.
Die Sprossen vom Rhabarber?
Ja, das ist was... Das verraten wir jetzt in diesem Podcast ganz exklusiv.
Aber ist jetzt zu spät, ne? Musst du bis nächstes Jahr.
Das ist jetzt zu spät, ja, genau. Das müssen sich die Leute alle merken. Nein, also wirklich diese unfertigen Blüten, wenn diese Triebe kommen, die kommen ja irgendwann dieses Jahr einfach zu früh und ging auch zu schnell in die Blüte, die schmecken wie ein kleiner Brokkoli. Also, sag mal, von der Konsistenz, das bleiben so kleine Röschen, eine gewisse leichte Säure, man kann die dämpfen, kann die irgendwo zum Nudelgericht, bisschen Parmesan dazu und Olivenöl, man weiß nicht, was man da isst. Also kann ich nur jedem Koch empfehlen, habt ihr einen tollen Rhabarber-Anbauer, dann fragt doch auch nach diesen Sprossen.
Mhm.
Bei uns gibt es natürlich die Queen Victoria, eine alte Rhabarber-Sorte.
Die Queen Victoria, ist
die
klar.
Die schmeckt natürlich viel, viel besser.
Das macht man sich ja auch immer nicht klar, dass das dann ja auch noch so viele unterschiedliche Sorten gibt, ne?
Die Sorte ist entscheidend. Ich sag mal jetzt, wenn man jetzt ein bisschen in die Werbung geht, Fiat oder Mercedes, das ist halt einfach ein Unterschied an der Sorte.
Und du weißt ja gar nicht, dass es erstmal ganz viele unterschiedliche gibt. Ich meine, ich habe das irgendwann mal, ich meine, wenn du an die Erdbeere rangehst auch, ne?
Ja.
Wie viele unterschiedliche gibt es da und wie viele von denen schmecken nicht und halten sollen nur lange halten, ne?
Ja, 90% ich meine,
war das nicht die Mieze Schindler, die nur einen Tag hält?
Die Mieze Schindler kannst du im Endeffekt gar nicht verschicken.
Kannst du nicht verschicken?
Die Mieze Schindler ist auch eine Erdbeere, die braucht immer eine Befruchtersorte dazu. Okay. Das heißt, sie braucht eine andere Erdbeere daneben. Aber Mieze Schindler, dieses Waldbeeraroma, diese dunkle Farbe, das ist halt echt was für im eigenen Garten haben.
Ja.
Oder ich habe echt einen Koch in Bremen und ich kann die ernten und kann die da mit dem Kurier abends noch hinschicken oder irgend sowas.
Mhm.
Das funktioniert. Wir haben das schon mal versucht. Ich wusste, wahrscheinlich geht's schief zum Klaus Buderath nach Ulm. Ich sage, Klaus, die ist jetzt super genial reif, schicke ich dir. Naja, die Kräuter kamen top an, aber die Erdbeere hat es durchgeschüttelt. Da konnte er nicht mal mehr irgendwie einen Mousse draus machen.
Gar nichts mehr. Naja gut, man hat's versucht.
Ja.
Wie viele Kunden hast du denn? Wie viel belieferst du denn eigentlich?
Tja, keine Ahnung, in der Woche sind vielleicht 20 verschiedene oder so.
20 verschiedene, ja.
So grob.
Gut. Und die sind aber schon seit langem treu wahrscheinlich, ne? Weil so viele von euch Verrückten gibt es ja auch nicht im Lande, oder?
Also es wird schon ein paar geben. Also Verrückte gibt es doch immer wieder an jeder Ecke. Nein, es ist natürlich schon, man muss schon ein bisschen aus der Art schlagen. Also ich habe ja Gemüsegärtner gelernt und man muss natürlich da mal über den Schatten springen und sagen, ich mache jetzt das mal, ich lass mal was. Ich mache mal das nicht so, wie es aus dem Fachbuch ist. Man kann ja auch zur falschen Zeit ein Gemüse oder was aussäen und bekommt dann aber das richtige Ergebnis. Ich erzähle jetzt einfach mal, es gibt ja diese Navetten, also diese Herbstrüben, und da gibt es welche, die sät man explizit im Herbst. Aber wenn ich diese Explizitsorte im Frühjahr sähe, dann geht die sofort hoch in die Blüte. Sie schießt, wie man so schön sagt. Aber da kriege ich halt Blüten.
Da willst du die Blüte haben.
Mhm. Genau. Man kann ja einfach mal was falsch machen und gucken, was passiert. Funktioniert ja auch, ne?
Während du sparst, habe ich übrigens nochmal hier den
Gewürzfenchel.
Den Gewürzfenchel. Oh, das ist ja unfassbar gut.
Du musst auch das gärtnerische Brot mit dem schönen Butter auch probieren und dann den Gewürz. Ach, du hast du gerade probiert, ne? Ja, glaube ich.
Wir wollen jetzt mal das Brot huldigen, ne?
Ja, das ist Waldstaudenrocken im zweistufigen Sauerteig und dann noch ein Oberkulmer Dinkel.
Oberkulmer Dinkel.
Genau.
Und wo kriegst du das her?
Wie? Was, das Mehl? Mhm. Achso, das kaufe ich bei so einer Biolandmühle Eiling. Das glaube ich, was ist das im Bayerischen? Weiß ich gar nicht. Mhm. Auf jeden Fall haben die auch diese alten Getreidesorten.
Ja.
Und Waldstaudenrocken hatte ich selber mal nur so ganz klein mal getestet. Das ist ja wirklich ein Getreide, was wirklich 2 Meter hoch wird und auch eine Staude ist. Also mehrjährig.
Seid ihr hier eigentlich fast Selbstversorger?
Nein, um Gottes Willen.
Nee?
Nein, dafür mag ich Käse viel zu gerne und Oliven.
Stimmt, ja, haben wir ja nicht. Wir haben gar keine.
Wir haben keine Kühe.
Oliven auch nicht.
Nein.
Oliven stehen hier auch echt weniger rum, muss ich sagen.
Nein, das.
Du hast kein Händchen für Oliven, ne?
Aber ich habe eine kennengelernt, eine Olivenbäuerin in Bremen, da diesem Event. Und die macht es einfach nebenher. Die hat von ihren Großeltern, das finde ich einfach die Geschichte so toll, von ihren Großeltern die Flächen im nördlichen Portugal einfach, da wachsen die Olivenbäume einfach mit den Obstbäumen auf so Wiesen. Mhm. Und die sammelt die im November, Dezember, sammelt die Oliven mit Familie und Freunden.
Ja.
Dann werden die dort in der Ölmühle gepresst. Und ich fand das Olivenöl so gut, weil das nicht bitter ist, weil das einfach mild, ich sag mal so ein bisschen fruchtig, aber doch, also fand ich ein ganz tolles Olivenöl. Und das kippe ich mir morgens auf meinen letzten Apfel jetzt diese Woche. Auf unsere eigenen Äpfel kommt das drauf und ein schöner fetter Joghurt mit 10% und das so ein bisschen zu.
Haben die bis jetzt gehalten, die Äpfel?
Ja, bis jetzt, ja. Mhm. Also ohne CO2, einfach in der Scheune.
Ja?
Ja, ja. Mhm. Aber so eine Ananas-Renette, das ist so ein richtig spitzen Apfel oder Finkenwerder Herbstprinz und so. Mhm. Das ist schon gut. Müssten mehr Anbauer machen, weil ich glaube nicht, dass es an Köchen, dass es an Abnehmern fehlt. Das glaube ich nicht mal, weil die Leute sagen, ja, das kriege ich nicht los und zu dem Preis auch nicht. Das glaube ich gar nicht. Also wenn man wirklich einen guten Apfel hat, der wirklich gut schmeckt und der wirklich eine tolle Sorte ist, dann gibt es mit Sicherheit Restaurants, wo sagen, boah, der ist so geil, den will ich haben. Den veredel ich in einem Menü und die Gäste werden sich freuen drüber.
Wie bewerbe ich mich denn bei dir? Dass ich beliefert werde.
Ach so, ich dachte, du wolltest arbeiten.
Leute, ich kau hier zwischendurch. Das Brot ist unfassbar lecker.
Ist gut? Oh. Magst du es?
Oh, herrlich.
Da freut sich der Gärtner.
Und der Spargel, da gehe ich noch nicht ran. Und ganz, ganz toll finde ich ja die
Schnittlauchblüten.
Die Schnittlauchblüten. Und du hast mir gerade gezeigt, wie man die auch so wunderbar runterschneiden kann.
Genau, da musst du in den Kern schneiden. Ne?
In den Kern schneiden.
So, da.
Und dann legt man
im Blütenboden sozusagen und dann
legt man sie sich so schön aufs Brot.
Ja.
Und mehr brauchst du eigentlich nicht, ne? Mehr also, braucht man nicht.
Nee, gute Butter muss es sein, die nie aus dem Kühlschrank ist und ein gescheites Brot. Also man sieht halt, wenn man den Schnittlauch, habe ich jetzt gerade aufgeschnitten hier.
Ist für mich, ne?
Ja, genau. Doch. Man sieht einfach diese Linienform, das ist einfach. Es ist so schön, toll. Ich muss das jedes Jahr machen und ich zeige das jedes Jahr auch immer wieder und denke immer, ich habe das doch schon jedes Jahr gemacht, aber ich finde es einfach toll. Es ist einfach...
Ich mache ein Foto.
Ja.
Ich mache ein Foto hier. Herrlich. Ganz herrlich. Aber wir waren dabei, wie wird man von dir beliefert? Wie läuft das?
Also wir haben zum Beispiel jetzt, ich habe heute Kontakt mit dem Timo Fritsche wieder gehabt, weil das La Via in Düsseldorf bei Thomas Bühler wieder startet und da wollten wir dann telefonieren. Also ganz oft kommt es von den Köchen wieder zurück. Das war jetzt dieser Post vom großen Guide. Genau, da war Timo Fritsche und Lavi bei Thomas Bühner, ne? Bühner. Mhm. Genau, und der ist jetzt Düsseldorf. Dachte ich, oh, super, klasse. Da habe ich Timo angeschrieben, er hat die Nummer noch, sagte, Mensch, Timo, viel Erfolg. Ich sage, oh Gott, die habe ich ganz vergessen. Müssen wir gleich telefonieren. Müssen wir natürlich wieder bestellen. Oder der Timo Plenter von Friseute, Regional Friseute.
Ja.
Der hat mich, wir haben mir halt eine E-Mail geschrieben, er hat gesagt, ich habe das gelesen, irgendein Artikel. Ich gesagt, das ist ja kein Problem. Jetzt kommen wir zu dem, wie geht das? Jeder, der wo sich hier meldet als Koch und sagt, das finde ich irgendwie interessant, kriegt ein Probepäckle.
Mhm.
Immer. Das muss sein, weil ich kann mir eine Liste schicken, dann sagen die, oh, das kostet Geld und was ist das überhaupt? Probepaket. Und da kann jeder entscheiden, ist mir das wert, dass ich das auf den Teller lege oder nicht? So, dass man einen Unterschied schmeckt, dass man es gegessen hat, dass man es in der Hand hat, dass man es gesehen hat. Jeder kriegt ein Probepaket und der, wo drauf einsteigt, ist schon ein guter Kunde. Und der, was sagt, nö, will ich nicht, das ist doch okay. Ne?
Und wenn ich als Endverbraucher jetzt sage, ich möchte meinen Wildkräutersalat nur von dir haben, jede Woche 500 Gramm, da wirst du wahrscheinlich sagen, nö, nette Idee, aber ein bisschen wenig.
Nein, 500 Gramm, also ich sag mal, man muss ja immer, das sind ja Essenzen, was wir hier essen. Und wir haben tatsächlich immer wieder mal einen Privatkunde, der was sagt, ich will wieder mal ein Paket, schick mir einfach das, was gerade wächst.
Mhm.
Das gibt's. So, und ich habe jetzt ja kein Problem damit, irgendwo in Deutschland was zu verschicken, aber man muss halt immer wissen, das wird per Express versendet, das heißt, morgens geerntet, nachmittags verpackt, über Nacht transportiert, am nächsten Morgen hat es der Koch in der Küche. Das kostet natürlich auch Geld.
Ja.
Und das lohnt sich natürlich bei einem, zwei Kräuterschälchen, bist du natürlich bald mehr Transportkosten los wie Inhalt.
Ja.
Da wäre es eher so eine spannende Geschichte, habe ich mir immer wieder mal überlegt, ob man in Bremen dann mit einem der Restaurants einfach sagt, du, ich schicke dir 100 Schalen Wildkräuter mit. Und die Leute aus Bremen kommen zu dir und holen das ab.
Die holen sich das ab. Wer ist denn das in Hamburg? Wer wäre das für mich in Hamburg? Wer kriegt
in Hamburg?
Denn?
100, 200 zum Beispiel. Ja. Oder das Herlin.
Ja.
Oder der Mario Oster. Oder wärst du noch in Hamburg? Heimatjuwel, Marcel.
Das sind ja genug, da kann ich ja.
Da gibt's irgendeinen, wo in der Nähe ist.
Ja.
So, hatte ich mir schon mal gedacht, das wäre so eine Möglichkeit. So,
gute Idee.
Wir hatten im 100, 200 hatte ich mal, hat auch ein Mensch mit einem Post, so, habe ich gesagt, geh doch mal ins 100, 200, wenn du da beim Essen bist. Er wollte da hingehen, hat gesagt, da schicke ich dir mal eine Schale Wildkräuter mit.
Mhm.
Dann kannst du gleich damit essen. Und das hat er gemacht. Der gute Mann hat sich dann freundlich bedankt. Dachte ich so, das sind immer so nette Geschichten so am Rande. Aber sowas könnte vielleicht irgendwie funktionieren. Aber die haben natürlich auch was zu tun, wenn sie dann noch Wildkräuterschalen ausgeben müssen. Das ist so eine Sache. Ne?
Ja, du, wenn die dann immer kommen und bei denen auch essen, das ist ja okay.
Dann ist die Wildkräuterschale auch gut. Naja, es ist...
Aber ich finde, sowas muss man ja unterstützen. Ich finde, also ich bin ja, du siehst und hörst mich ja total begeistert. Ich könnte mich ja jetzt hier wirklich einmal, ich könnte ja hier einmal eine Schneise durchfuttern, weil dieser Geschmack ist so unfassbar intensiv. Nun habe ich natürlich auch alles einzeln jetzt im Mund, nicht? Und probiere alles einzeln.
Das ist ja gut so.
Lass es nochmal wirken. Ja, aber beim Salat ist es ja auch ein bisschen anders, ne?
Ja, aber man beißt ja schon auf einzelne Blättchen drauf. Man merkt es dann schon, Wildkohl, wie der dann schmeckt, ne? Und dass das einen Unterschied macht zwischen dem Wildkohl und diesem Wildkohl. Du hast ja vorhin schon diesen Thüringer Estragon probiert, ne?
Oh, das ist stimmt. Das ist, Leute, Thüringer Estragon, wenn ihr das mal irgendwie in die Finger bekommt, das ist unfassbar.
Rötlicher Stiel und echt ein Aroma, das was Grandioses. Durch die lange Trockenheit ist es fast zu intensiv jetzt gerade. Aber im Frühjahr, wenn diese Sprossen rauskommen, das ist schon, also das ist nichts gegen Franzosen, aber der französische Estragon finde ich nicht so spannend wie den Thüringer Estragon. Da unterstützen wir mal die alte Ostzüchtung sozusagen. Der ist echt gut. Also dass der irgendwann in der Leberwurst gelandet ist, ist ja kein Wunder, ne? Mit Majoran zusammen oder so.
Und im Senf.
Im Senf.
Was haben wir denn hier noch? Was ist das?
Senfkohl. Ja, da bist du ja gerade richtig.
Siehste?
Senfkohl, gewisse Schärfe. Auch sehr unterschiedlich, die Senfkohlblättchen. Manche eher so wirklich in diese ganz scharfe Richtung, manche so ein bisschen milder. So. Es ist aber auch wild gewachsen. Also die sind haben sich da auf der Fläche, würde ich sagen, vor 4 Jahren mal selber ausgesät und kommt immer wieder. Haben sich dann durch das selber Aussehen auch verkreuzt. Das heißt, da kommen dann auch, also beim Senfkohl extrem, was ein Kreuzblütler ist, da weiß man gar nicht, was im nächsten Jahr wächst, weil die haben sich verkreuzt. Das heißt, da kommt vielleicht ein violettes Blatt mit Streifen, eine Sorte, wo es noch gar nicht gab, zum Beispiel, raus. Aber ist auch gut.
Ich möchte nochmal zurückkommen zu den Köchen beziehungsweise zu deinen Kunden. Wenn die jetzt sagen, sie machen ein neues Menü.
Ja, genau.
Also 100, 200 hat ja jetzt, gut, wann haben die gewechselt? Im April?
War aber fließender Übergang, würde ich sagen.
War ein fließender Übergang, aber dann kommt ja was Neues auf die Karte. Wann wirst du, in welcher Phase wirst du denn involviert dann?
Also Mario hat mich dazu, glaube ich, so 3 Wochen vorher kontaktet und hat gesagt, Mensch, wir steigen um, nächstes Menü, hast du was zu Auster? So, und da habe ich mir überlegt, irgendwas Dickblattiges wollte er haben, dachte ich, okay, was gibt's denn da? Und da fiel mir dann so ein bisschen noch die letzten Postelines ein, die wird es noch ein bisschen geben. Dann Neuseeländer Spinat fand ich ganz spannend, weil das ein Wildwuchs ist, der auch ein bisschen
Neuseeländer
Spinat, genau. Und das ist echt ein roter, also der glänzt auch. Die Blätter haben so einen gewissen Glanz.
Das sieht natürlich auch zur Aussage ganz spannend aus.
Genau, ne? Und dann wirklich so ganz kleine Mangoldblättchen auch in Wildwuchs, auch mit verschiedenen Farben, ein bisschen dickblattiger. Er hat mir dann auch ein Bild geschickt davon, wie sie das dann so arrangieren. Eine große Zaunerbse. Die hat dann so violette Blüten und schmeckt wirklich nach Zuckererbse, die Blüten.
Ja?
Ja, und das, er wollte ein bisschen was Dickeres haben. So, und dann ist die Zaunerbse drauf, dann kriegt er auch so Rauke, diese Rauke, Knospen. Na, kann man sich vorstellen, so ein bisschen knackiger, ein bisschen fleischiger und das zu der Aufstoß dazu. Und da kriegt er jetzt jede Woche halt Material. Er bekommt auch jede Woche knapp 400, ich sag mal, Gartenkräutermix. Da ist auch der Estragon drin, da ist auch ein schottischer Liebstöckel drin. Das ist, der Liebstöckel ist ja so ein Freund vom Lavie Thomas Bühner gewesen. Das war also schottischer Liebstöckel, das hat er, fand er unheimlich toll. Also, das musst du anbauen. Und bis ich das angebaut habe, war dann 2018
das Lavie dicht.
Aber sie sind auf dem Feld und hat sehr kräftiges Aroma, muss man sagen. Ne? So, aber das sind echt richtige, starke Kräuter. Aber das 100-200 kann die einfach so einsetzen, dass es für einen Gast einfach ein perfektes Geschmackserlebnis wird.
Ja, gehst du denn da auch überall essen, wenn es möglich ist?
Ich hatte natürlich das Glück, im 100-200 schon mal zu sein. Gott sei Dank.
Ja, aber versuchst du zu all deinen Kunden mal zu kommen?
Versucht, macht klug. Also mein Sohn sagt immer, das musst du eigentlich machen. Du musst eigentlich rumreißen, musst andere ernten lassen. Das wäre natürlich eine schöne Geschichte.
Aber das kannst du ja nicht. Ne? Du willst ja auch kontrollieren, was rausgeht,
ich dachte,
oder?
Ich mach mal so einen Podcast, Food Talk. Ja,
kannst du mit mir mitkommen. Komm doch mal mit, geh doch mal mit mir auf Tour.
Ja, das muss ich, glaube ich, mal machen.
Ja.
Also es macht natürlich Spaß, weil man in einer Unterhaltung ganz andere Themen anschneidet. Also wenn Köche zu mir auf Besuch kommen, kommt ja auch immer wieder vor, da habe ich meistens so einen Block und Stift dabei und sage, von dem 100 Stück und was ist denn das?
Die drehen doch hier total durch.
Die,
ne?
Gucken einfach nochmal Sache ganz anders an. Ja. Also ich gucke mir die Rauke an und denke, naja, da haben wir jetzt so einen Stiel oben, die Knospe ist ganz toll und die Blüten. Naja, und dann gibt es halt einen Koch, der aber sagt, nee, guck mal, das hier, den Stängel, den grünen Stängel, den knackigen kleinen grünen Stängel, den will ich haben. Weil da könnte ich mir so ein kleines Floß bauen.
Aber den machen die sich dann schon selber, den Stängel. Oder lieferst du dann auch, machst du abgezupft?
Es kommt immer drauf an, wie sie es wollen. Also normalerweise ist es wirklich mundgerecht.
Was ist denn die verrückteste Bestellung gewesen bei dir?
Das ist schon lange her. Ein Hamburger, Thomas Sampel, wo er noch im Fleet war. Und da hatte ich eine, das haben wir vorhin auch schon angesprochen, eine Schwarzmöhrensorte.
Mhm.
Zur falschen Zeit gesät. Und dann schießt die. Das heißt, die geht ganz schnell in Blüte, wenn man das mal so sieht. Und es war ein sehr feuchtes, was war das? Frühjahr, ja, man muss die spät sehen. Und dann hatte wirklich daumendicke Stängel. Daumendicke, saftige Stängel. Und ich habe gesagt, Thomas, ich glaube, das ist was für dich. Und er hatte dann auf dem Teller einfach Röhrchen, grüne Röhrchen, also man muss dann im Endeffekt wie beim Rhabarber außen ein bisschen die Fäden abziehen von dem Karottenstängel und hatte diese Röhrchen dann gefüllt. Und es war einfach eine Karotte auf dem Teller als grünes Röhrchen. Fand ich faszinierend. War einfach geil und dann war der Geschmack auch, also Bombe, ne, von dieser Schwarzmöhre. Und das ist, wenn Gast sieht, dann ja ein grünes Röhrchen auf dem Teller, aber total Karottenaroma-mäßig. Das war schon richtig gut.
Nun haben wir über den Geschmack gesprochen, wir haben auch über die Optik gesprochen. Nun haben die ja auch eine Wirkung, diese ganzen unterschiedlichen Pflanzen.
Bestimmt, ja.
Also die tun uns ja mal ganz gut. Also ich würde mal sagen, wenn was wir so unverändert, unveredelt durch den Menschen konsumieren hier, ungedüngt und so weiter, tut uns ja erstmal gut, grundsätzlich, ne? Weil es ja vitaminreich ist und sehr, sehr viele
Spurenelemente,
Stoffe ätherische hat, die uns
Öle,
gut tun.
Ja, genau, es sind Heilpflanzen. Es sind im Endeffekt alles Heilpflanzen.
Aber danach wird ja bei dir nicht bestellt, nach Heilpflanzen. Oder meinst du, wir kommen da in so eine Richtung, dass wir so dieses, ist ja so ein Trend, so ein personalized food, ja, dass ich genau weiß, was tut mir eigentlich gut? Also wir ahnen ja so ein bisschen, was uns gut tut, aber wir wissen auch, wir essen teilweise Sachen, die uns nicht gut tun. Ne? Haben wir alle schon erlebt. Und meinst du, das geht in diese Richtung noch mehr?
Also ich glaube, das wird in diese Richtung gehen, weil diese Heilpflanzen, wenn sie zur richtigen Zeit geerntet werden oder zum richtigen Zeitpunkt, dann haben die halt auch einen echten tollen Charakter. Mark Müller, der wo im Noma war, kennt ihr? Ein Autodidaktkoch, der war im Röbbeck in Hamburg, ich weiß gar nicht, wo er jetzt gerade ist. Der hat einfach mal Kamille von mir bekommen, wo die richtig saftig war. Und hat da eine Creme draus gemacht und das gab's zu Rind.
Mhm.
Den Geschmack habe ich heute im Kopf. Diese schöne Creme nach Kamille. Man denkt ja immer, ne? Huschti und muss ich dann einen Kamillentee trinken. Das hat so perfekt zu diesem Fleisch gepasst. Das war grandios und das ist eine ganz klassische Heilpflanze. Ich denke, die Gäste in den Restaurants und auch die Köche, die werden das unterbewusst, werden die das wissen, dass die
hier,
da.
Wir sitzen hier gerade neben der Verbene.
Ja, zum Beispiel.
Das ist schön, also ich weiß jetzt selber nicht, wofür die alle gut sind, aber ich weiß, dass ich zu Hause ab und zu mal von meiner Frau Brennnesseltee. Ja. Die Brennnessel, ich meine, das ist ja nun auch irgendwie ein verkanntes Ding, oder?
Ja, aber zum Beispiel Ochs und Klee, ne? Die haben letztes Jahr, ich weiß nicht wie viel, 1000 Brennnesselspitzen gekauft. Zum richtigen Zeitpunkt.
Und mit den Brennnesselsamen kannst du ja auch noch wieder.
Wenn die Samenstände dann grün sind, kann man verkaufen. Wenn die Samenstände so ein bisschen diese Nüsschen machen. Was heißt verkaufen? Kann man auch nutzen.
Ja.
Klar, das ist die spurenelementreichste Pflanze, was wir haben beinahe. Oder wenn wir dann in diese Kresse-Richtung gehen, die Barbara-Kresse zum Beispiel, ne? Das ist ja eine.
Die habe ich jetzt nicht vor Augen gerade.
So eine Kresse, soll ich dir eine holen? Sie ist da hinten. kann ich nachher holen. Habe ich, glaube ich, nicht da drin. Das ist ja vom oberen Ackerstück. Barbara-Kresse, ganz viel wurden jetzt die letzten Wochen die Blüten bestellt. So, weil die einfach dieses Kresse-Aroma noch haben. Ganz kleine Blüte, ganz kleines Blütenköpfchen, aber halt mit diesem definierten Aroma. Und diese Wild- und Heilpflanzen haben halt so ein schönes Aroma. Wenn da einer Kresse draufschreibt, dann merkt auch der Gast, wenn das ist, Kresse drin. Man geht ja vielleicht oft mal zum Essen und denkt, wo ist denn da der Fenchel?
Mhm.
Und so. Aber bei so einem Gewürzfenchel hast du das nicht. Den schmeckst du raus. Und der kommt da raus. Oder die Süßdolde, das dicke Gewächs, was hier so 3 Meter von uns weg da wächst.
Ja, die habe ich, kann ich jetzt auch nicht identifizieren.
Ja, das mit den hellen
Spitzen. Weißt du, ich wünschte, ich könnte das alles identifizieren. Und du würdest doch, wenn man dich aussetzt, wenn man dich jetzt aussetzt und man sagt, du gehst jetzt einmal von Nord nach Süddeutschland, kriegst aber nicht zu essen, hast kein Geld, du könntest dich doch jetzt durchfüttern, oder?
Also sag mal, in der Saison mit Sicherheit.
Oder?
Das Schöne ist ja, dass wir in Deutschland Regionen haben, wo auch unterschiedliche Sachen noch wachsen. Mhm. Also ich freue mich jetzt schon wieder auf den Dost, wenn der dann blüht. Also Dost, der deutsche Oregano. Der hat sich bei uns auf dem oberen Ackerstück so ein bisschen verwildert.
Dost?
Dost.
Habe ich noch nie gehört.
Ach, das gibt's dann nicht.
Nee.
Echt nicht?
Food Talker,
der hat so ein schönes, ich will mal sagen, so dieses würzige Aroma, wieder Oregano, aber eine leichtes süßlichen Touch noch. Und die Blüten sind nachher so schön rosa. Die werden, also wenn der dann blüht, ist echt ein Artikel, wenn ich den jetzt einfach mal so nennen darf, den Dosch, die Doschblüte, wo einfach gern genommen wird. In der Wildkräutermischung, in der Kräutermischung, ich tituliere es ja wirklich so, wie es ist, also Kräutermischung sind im Endeffekt Art Gartenkräuter, teilweise auch wild gewachsen und da ist der auch mit drin, unter 200, der kriegt auch einen Dosch. Joachim Wissler hat Doschspitzen gekriegt und sogar die Rosina Oschler, die hatte mal so eine Wildkräuter- und Kräutermischung, da war auch Dost mit drin, so im Frühjahr. Und also, muss ich jetzt dazu sagen, Jens Matzen, Käfer BMW-Welt in München, der hat ja von Bobby Breuer das Restaurant jetzt übernommen als Chefkoch. Grandios, was die gerade machen.
Ja?
Finde ich echt genial. Also das ist wirklich total toll. Also das ist auch ein Koch, der hat auch ein Händchen. Ganz jung und kriegt jede Woche sein Material und hat dann immer diese Specials da in der BMW-Welt, wo sie so ein Event machen. Ich weiß nicht, 50 Gäste und dann bestellt er da bestimmte Sachen. Und der hat jetzt auch Wildspargel gekriegt, 400 Stück, legt die so ein bisschen ein, diese ganz kleinen Spitzen. Und hat sich dann schon im Frühjahr schon Gedanken gemacht, was er dann, wenn das Restaurant im Juni oder ich weiß nicht, wann sie aufmachen, richtig, sind jetzt umgezogen diese Woche, dass er das Frühjahr schon mit reinnimmt noch. Also er hat dann Wildkirsche.
Der kennt sich dann aber auch aus.
Der kann es nutzen. Der weiß, wie man Dinge, vielleicht Aromen herauszieht, wie man Holz nutzt von der Cassis, ja, also von der schwarzen Johannisbeere und. Also ein ganz toller Koch. Also da muss ich mal hin. München ist weit, aber muss man hin.
Aber merkst du denn eine Veränderung da auch in der Landschaft der Köche, dass die das anders, dass die andere Produkte einsetzen, dass sie mehr darauf reflektieren, was du so zum Beispiel anbietest, anstelle von Luxusprodukten? Und ich meine, das sind natürlich auch Luxusprodukte, die du hier hast.
Nee, aber
es ist mal, wenn sie durch deine Hände gegangen sind.
Durch die edlen Hände des Meisters, König der Kräuter. Ja,
König der Kräuter. Guck mal, da hat er es wieder untergebracht. So ganz unterschwellig. Hallo, der König
jetzt
der Kräuter.
Jetzt ess den scharfen Senfkohl. Nein, es ist.
Merkst du, dass ich die ganze Zeit am Futtern bin? Das tut mir leid, Leute. Ich kau hier die ganze Zeit rein. Aber der Hahn ist ja auch laut.
Darfst du auch futtern. Ja, das, was wir hier machen, ist reine Handarbeit. Und Handarbeit in Deutschland ist ein Luxusprodukt. Das muss man einfach so sehen. Und es ist so, dass die jungen Köche doch einen anderen Bezug zur Nachhaltigkeit haben. Wahrscheinlich, weil die wissen, Nachhaltigkeit ist das, was wir brauchen, um auf diesem Planeten noch weiter zu überleben. Und auch Regionalität, also ich finde, also wenn wir hier von Regionalität sprechen in der Gastronomie, finde ich Deutschland, Frankreich, Schweiz schon sehr regional. Finde ich schon ein tolles regionales Fenster, wenn wir versuchen, in Europa unsere Sachen zu kaufen. Mhm. Es war ja einfach jahrzehntelang, je weiter weg, umso besser.
Ja.
Und da sind wir ja Gott sei Dank schon ein bisschen weggekommen. Mhm. So, muss ja nicht sein. Man kann ja die Fördegarnelen essen oder brauche ja nicht aus Vietnam sein.
Aber
oder
in
so.
Deinem Fall ist es natürlich auch jetzt schon so gegeben, dass du ja gar nicht so weit verschicken kannst und es zu lange dauert. Also mehr als einen Tag sollte es ja nicht unterwegs sein oder über Nacht, ne, wie du sagst.
Es ist immer über Nacht unterwegs. Wir hatten natürlich auch schon so ein paar Spinner-Sachen, dass wir nach Thessaloniki ein Übernachtpaket geschickt haben zum Steirer Eck nach Wien ein Übernachtpaket, weil Nils Henkel da gekocht hat. Mhm. Also wilder Salat zum Beispiel, Nils Henkel ist ein totaler Fan davon, der kriegt wilder Salat, Wildkräutermischung, kriegt 10 verschiedene Wildkräuter jede Woche nach Bingenen in sein Bootshaus. Sein ehemaliger Kollege noch, der wo in Burg Schwarzenstein war, glaube ich, der René, der wo jetzt im Severins ist, in Tipkens auf Sylt, bekommt jede Woche. Also da merkt man auch, ich kenne ja Nils Henkel noch aus Lehrbach. So.
Das wird ja auch weitergereicht. Genau. Du wirst ja auch
und
weitergereicht die Jungen, an die nächste Garde.
Genau,
dann, ja.
Und er bestellt halt immer noch, weil ihm das einfach Spaß macht, weil er auch einen eigenen Garten hat. Der weiß auch, was das heißt, wenn einer sagt, ich bestelle 100 Karotten in der gleichen Größe zum Beispiel oder 100 Spitzen. Das musst du erst mal sammeln.
Ja.
Das ist nicht so, dass man sagt, zack, zack, aus dem Gewächshaus auf den Tisch. Nein, hier wird ja, also nochmal ganz deutlich an deine Zuhörer, was hier wild heißt, wächst wild. Das wird nicht angebaut. Das ist nicht wilder Kohl, der wo aus dem Gewächshaus oder in Marokko wächst oder irgend sowas, sondern das ist wirklich ein Kohl, der wo wild gewachsen ist. Der hat sich selber ausgesät. Oder der Senfkohl oder was wir essen. Oder der Mangold. Das sind wirklich jetzt mal wilde Kulturpflanzen.
Apropos, wo ist er denn?
Von Senfkohl, ja.
Das ist was anderes.
Das ist der Senfkohl. Und, ja? Und Wildkräuter sind halt bei uns auch wirklich Wildkräuter. Es ist natürlich die Branche oder die Hersteller, Hersteller auch drauf eingestiegen, haben gesagt, wir nennen es alles Wildkräuter.
Ja.
Wilder Brokkoli, wilder Blumenkohl, wilder Schafgarbe, Wildkräuter. Und die werden alle angebaut. Das ist ja ganz toll und für große Mengen zu produzieren wahrscheinlich nötig, wenn man viel auf einmal verkaufen will. Aber für mein Gewissen oder für meine Intention ist ein Wildkraut oder eine Wildpflanze,
auch wirklich
die wild gewachsen ist. Das ist das, was ich will. Ich will diese ganze Geschichte, was das mitbringt, dieses so, die Farbe, den Geschmack. Herbheit, weil wir vorhin von Heilpflanzen sprachen. Also Bitterstoffe, ganz wichtig.
Ja.
Sagt ja jeder Koch, das ist ja verdrängt worden.
Ja, die musst du ja mit reinbringen. Bitteres? Und es ist schwer, die wieder unterzubringen. Ja. Nicht?
Dann
ja.
läuft jeder in die Apotheke und kauft sich dann irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel. Ich sag mal wirklich ganz ehrlich, wenn jeder ein Schälchen Wildkräuter die Woche essen würde, bräuchte das alles nicht.
Brauchst du das nicht?
Nein.
Ne?
Das sind ja teilweise Vitamin C-Mengen drin. Das kannst du nicht mal in Orangen essen. So viel ist das.
Kannst nicht tragen.
Kannst nicht tragen, genau. Das kriegst du gar nicht aus dem Laden raus.
Hast du denn eine Lieblingspflanze? Es ist immer so doof gefragt, aber...
Doch, kannst du fragen. Ja,
kannst du fragen, kriegst keine Antwort.
Doch, kriegst eine Antwort. Ja. Der Meerkohl.
Der Meerkohl?
Crambe maritima.
Wo ist er?
auf dem oberen Akkustik.
Ach, diese, den haben wir wieder nicht.
Ich habe geguckt extra und dachte, da bringe ich noch irgendwas mit. Das ist jetzt eine alte Spargelsorte, aber kein Wildspargel.
Den nehme ich auch nochmal auf. Aber der ist ja nun wirklich, ja, ich höre noch.
Meerkohl ist eine Staude, also mehrjährig, finde ich schon mal ganz spannend. Und der zieht sich zurück wie ein Rhabarber im Boden. Der zieht ein und im Frühjahr, im zeitigen Frühjahr, im März, treibt er auch aus wie ein Rhabarber, aus seiner Wurzel. Und der wächst Ostsee. Und der wächst da zwischen Land und Meer, ich sag mal, auf dem Kiesstrand. So eine Pflanze mit so großen, hellgrünlichen Blättern, blüht weiß und die Blüten duften nach Honig. Es ist... Ja? Also wie ein Honigglas, ja.
Ah, da muss ich mal gucken.
Finde ich schon vom Habitus klasse. Der macht dann so Sprosse, die wo so kleine Brokkoliröschen haben. Knackig.
Und wie würde ich den verwenden? Wie kann ich den verwenden?
Also nur roh essen.
Nur roh?
Ja, der ist einfach so toll zum roh essen, weil der so schöne, knackige Aromen hat. In England heißt das Sea Kale. Mhm. Und er macht jetzt die grünen Samen... Kapseln sind das, weil das Same in der Kapsel ist. Und der fällt wirklich, der reife Same fällt ins Wasser, die Flut kommt, nimmt den Samen mit und der wird irgendwo wieder angespült an der Küste, Sand oben drauf, der braucht dann Druck und dann keimt er nach ein paar Monaten erst. Der braucht Kälte.
Wahnsinn.
Das ist einfach eine faszinierende Pflanze einfach. Helgoländer Wildkohl wäre natürlich so ein zweiter Favorit, weil wir hier oben sind. Haben wir auch oben auf dem Feld, den haben wir auch als Blättchen mit dabei.
Ja?
Ja, so ein bisschen glattrandige Kohlblättchen.
Gucken wir gleich mal. Und wenn du uns jetzt mal so ein Rezept verraten würdest, ne? Also du sagst ja größtenteils eigentlich fast alles roh essen, aber was ist um da mal ranzukommen, wenn ich mich jetzt noch nicht damit so intensiv beschäftigt habe, was würdest du mir da raten? Was sollte ich mal kochen oder machen mit Wildkräutern oder Wildkräutersalat?
Also auf jeden Fall, sag ich mal, einen kleinen Dip machen, der wohl nicht zu essiglastig ist.
Ja.
Weil natürlich der Essig sofort diese Blattoberflächen anlöst.
Mhm.
Na, man darf natürlich jetzt nicht eine Salatsoße und dann drüber kippen und eine halbe Stunde später anrichten. Das sollte man nicht machen. Ich finde, dass man sich mal so leicht über so einen, sag mal, Joghurt-Dip, dass man schon so ein bisschen was Cremiges hat, weil diese Geschmäcker kennt man ja nicht mehr, diese kräftigen Sachen. Dass man sich da so ein bisschen annähert. Was Leichtes, vielleicht so ein Joghurt-Dip und da mal die Wildkräuter so ein bisschen so probieren. Oder schlichtweg, wie wir das gemacht haben hier jetzt, Butterbrot, gescheites Brot, gescheite Butter und oben die verschiedenen Kräuterchen drauf und dann einfach mal so reinbeißen. Es gibt so ein tolles Ding, das habe ich mal beim Geburtstag erlebt, mache ich dann immer wieder bei so Veranstaltungen. War der Björn Hille, weiß nicht, ob man den noch kennt, als Koch. Der
sagt mir jetzt nichts, ne?
Ja, der war dann in Bremerhaven bei Deutsche See, war so ein bisschen in der Produktentwicklung und hatte dann auch so ein Smug-Konzept in Bremen und einfach ein ganz kreativer Koch, ist jetzt in Schleswig-Holstein, aber glaube ich, weiß nicht, ob man als Koch macht. Egal, und der hatte, war so ein Geburtstagsding und er sagte, du, ich habe eine Idee. Er hatte Butterbrot, er hatte einfach nur Brot, hatte verschiedene Brotaufstriche, aber relativ neutral gehalten. Und da hatte ich ihm eine Wildkräutermischung gemacht. Weiß nicht, wie viele Tausende das waren. In ganz flachen Behältern. Und die Leute konnten sich eine kleine Brotscheibe nehmen, mit einem Brotaufstrich beschmieren und den in die Hand und umgedreht, boff.
Cool.
Ja, genial. In diese Platte rein.
Ja, das ist super.
Und dann umgedreht und fertig war das Wildkräuterbrot. Und das Gleiche habe ich gemacht bei einem ganz tollen Kunden bei Schumanns im Juwel in Schirgiswaldisch bei Dresden. Die hatten so eine Veranstaltung, da war ich dazu eingeladen. Wir waren da dabei und haben dann so ein bisschen was von unseren Schafen, unsere Wildkräuter dabei. Und Tobias aus der Küche hat uns dann noch so einen Dip dazu gemacht. Und da haben wir es genauso gemacht. Da, nebendran ein ganz toller Bäcker, der macht auch, ich glaube, macht der Brot irgendwie für die Nationalmannschaft oder irgend sowas. Ganz klar, hat so kleine Buchteln gemacht. Und da war genau das gleiche System, Buchtelchen aufschneiden. Die Leute konnten sich dann ein bisschen Butter drauf schmieren oder ich habe es gemacht. Und dann umgedreht in so eine Schale. Da war verschiedene Blüten dabei und dann hatten die so ein, ich zeige euch das nachher mal auf dem Video, das ist echt genial und das sieht dann aus, als hätte, das kannst du nicht so drauflegen. Weil nee, durch das Eindippen hat es verschiedene Höhen. Ne?
Ja, das, ich stelle mir das Leute, total gut vor.
Das also, ist auch genial. Die Leute,
ich möchte das auch machen.
Ja,
ich möchte das auch machen bei meinem nächsten Geburtstag. Ja. Hab aber im Januar Geburtstag, da wird es ein bisschen knapp. Ne?
Das kommt echt immer drauf an, kann man gar nicht sagen. Guck, ganz tolle, schöne Wildbiene. Ne?
Ach, hübsch.
Ja, schwarz mit weiß, ne? Wo jetzt an der Rauke hier arbeitet. Gibt ganz viele.
Hast du auch Honig hier?
Ich hatte ganz am Anfang sogar 20 Völker.
20?
Ja, 20 Völker Honigbienen und dann fing es ab 2011 an, dass Mais angebaut wurde.
Okay.
Also Agromais. Ich sage jetzt nicht Biogas, sondern Agrogas. Und da natürlich da systemische Mittel zum Einsatz kommen, sprich, es wird ja nicht mehr gegessen, systemische Mittel heißt, die Gifte gehen in die Pflanze rein. Früher waren das einfach Toxine, die wurden einfach draufgespritzt, Käfer kamen tot weg.
Heute sind sie drin.
Heute sind sie drin. Und wenn natürlich eine Biene dahin geht, weil sie Durst hat und der schwitzt gerade irgendwas aus, der Mais, tot. Und dann Glyphosat mitten in die Rapsfelder rein und so und oder auf die, sag mal nicht, auf die, also auf die nach, auf das nachgekeimte Rapsfeld, wo dann so 20, 30, 40 Zentimeter hoch, dann nochmal nach. Und da wird halt, da sind die dran. Da sind die nach und nach gestorben. Ich habe am Schluss dann auch gar keinen Honig mehr raus. Die haben gesagt, Hauptsache die überleben.
Wahnsinn.
Keine Chance. Ich habe alles versucht, aber geht nicht.
Und du hast es wirklich miterlebt, wie das passieren kann, ja.
Die sind verstorben, verschwunden und das war immer das Schönste im März. Raus und dann so ein bisschen hören, fliegen sie schon. Hm. Einfach an den Bienenstöcken stehen und dann dieses Leben, das was dann so pulsiert. 50.000 können da pro Volk drin sein. Und da geht's natürlich ab, ne? Und das war so toll und dann auch einfach zu gucken, was tragen die da ein, der Pollen in den unterschiedlichsten Farben, ne? Und das ist echt ein trauriges Kapitel, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte das wirklich ganz gern. So.
Und du sagst jetzt, das ist eine Belastung für die Tiere gewesen. Wie weit ist das hier für dich eine Belastung? Beziehungsweise wie weit musst du weg sein von solchen Mitteln?
Also die Pflanzen selber, wenn da nicht unbedingt ein Abdrift wäre von irgendeinem Pestizid, geht es einigermaßen. Aber natürlich wird natürlich die Tiere, die wo da drauf fliegen, die sind natürlich weg vom Fenster. Ja. So. Aber das ist ja eine Geschichte, da gehört ja eine Regulierung her von Behördenseite. Wir können uns das ja gar nicht mehr leisten. Wir wissen ja, dass das Trinkwasser nicht mehr trinkbar ist. Und das, wir wissen ja auch, dass...
Das ist erstaunlich langsam da alles.
Das,
ne?
Was da in den nächsten... Dass wir teilweise ja Wasser jetzt trinken, was 1940 geregnet hat. Das ist ja noch gar nicht belastet. Das heißt, unsere Jugendlichen, unsere Kinder, die kriegen sie ja erst dicke ab. Hm. Und das kriegst du ja gar nicht mehr raus, den Scheiß. Das ist ja das Schlimme. Und man weiß es. Und das ist ja noch das Schlimmste, dass man es weiß und dass man da nicht handelt. Das ist eigentlich Katastrophe. Ja,
darüber kann man, glaube ich, nochmal eine ganz mehrere Episoden machen.
Genau.
Aber meine Frage jetzt nochmal zum Abschluss. Wenn ich jetzt so als Konsument, ich hatte das ja mehrfach schon angedeutet, mal jetzt Interesse habe daran, was ich denn essen möchte, beziehungsweise im Garten oder selber pflücken möchte, wenn ich auch in den Wald gehe, also ich war jetzt zum Beispiel unterwegs und habe Waldmeister gepflückt und auch Heckenrosenblüten. Mhm. Mir macht das ja auch Spaß und ich finde, das wäre ja auch schön, wenn es mehr Menschen machen. Gibt es da irgendwie sowas, so einen Leitfaden oder so, wo man sagen kann, da kannst du dich rantrauen an solche Pflanzen, weil es besteht ja häufig die Angst, dass man doch das Falsche pflückt und auch in das Falsche reinbeißt.
Ja, also es gibt ja tatsächlich seit ein paar Jahren ja auch Leute, so die, wo sich wie Essen wild, der Herr Dr. Strauß, und der hat ja auch Bücher geschrieben. Man kann ja Bücher lesen, die meisten Leute haben ihr Handy dabei, da kannst du jetzt mit...
Gibt ja schon ganz gute Apps auch, ne?
Genau, mit Programmen dann mal ein Foto machen, sagen, ist es nicht, aber es ist wie beim Pilze sammeln, wenn ich es nicht genau weiß, lasse ich die Finger weg.
Mhm.
So. Aber wenn ich Postelein nehme, diese Pflanze, dickblättrig, wo in der Mitte die Blüte ist, so.
Ja.
Das sagt jeder, oh, das habe ich auch im Garten, reiße ich immer raus. Ja?
Mhm.
Ganz neutral, wunderschön, weil das einfach die Blüte in der Mitte ist. Saftig ist jetzt auch bei der Ausstattung bei im 100-200 zum Beispiel, weil durch diese Saftigkeit, da sagen ganz viele Leute, oh, das habe ich auch im Garten. Also fang doch mit sowas an.
Ja.
Fangt mit sowas an. Fangt mit ganz banalem Löwenzahn wieder an. Frische, junge Blätter kriegt zum Beispiel der Mario und der Thomas im 100, 200 auch jede Woche.
Und du kannst ja vom Löwenzahn kannst ja alles essen, ne? Alles.
Genau.
Inklusive der Wurzel.
Nur halt dementsprechend bitter, wenn es in den Sommer reingeht. Mhm. Das ist eine Frühjahrs- und Herbstpflanze. Mhm. Aber klar, Knospen einlegen, Art kapern, die frische, junge Blätter einfach mal probieren und man isst sich ja auch an das Bittere wieder ran.
Zum Glück, ja.
Und das genau, ist ja also wenn man es immer wieder isst, ist das nächste Mal auch nicht so bitter. Aber Männer und Frauen haben natürlich auch unterschiedliche Bitterempfindlichkeit, das muss man auch immer wissen.
Ist
also
es,
wenn
ja.
Die, ja, das ist so.
Weil und es ist auch ein bisschen Training, wie du sagst, ne?
Es ist Training und dann liegt es einfach an dem, dass einfach unsere Frauen die Kinder gebären und austragen müssen und da ist einfach bitter immer auch eine Gefahr. Und deshalb schmeckt eine Frau einfach bitter viel intensiver.
Ja.
Das ist einfach so. Und
interessant. Jetzt nicht.
Ja, aber das ist eine ganz logische Geschichte. Ne? Ja, ja. Die darf nicht, weil da halt einfach Probleme sonst auftreten ja. könnten. Aber wie gesagt, anfangen mit Postelein, Vogelmiere. Ich gucke mir jetzt gerade hier mal um, was mir gerade so in den Sinn kommt. Vogelmiere, ja, vielleicht mal eine Malve oder sowas. Das, was hier hinten hinter uns ist, ist zum Beispiel ein Mangold, wo blüht.
Ja.
Das große Grüne.
Brennnessel hatten wir vorhin schon gesagt.
Brennnessel,
kann man auch
genau.
Die Spitzen.
Die Spitzen, man kann ja da im Endeffekt durch mit so einem Wellholz mal einmal drüber fahren, dass diese Nesselhärchen aufgehen. Mhm. Und da kann man die auch so essen. Oder einfach mal ganz viel sammeln, gucken, dass nichts dran ist, keine Läuse oder sowas. Und einfach mal einen Brennnesselspinat machen. Aber die Spitzen halt nehmen, weil der Stängel halt Fasern hat. Und einfach probieren. Mhm. Ausprobieren, sich echt mal trauen. Das ist eigentlich das Wichtige. Einfach mal trauen, wieder das zu machen, was die Menschheit 80.000 Jahre gemacht hat. Wir haben es vergessen, wie wir vorhin ja schon mal so gesprochen haben. Es sind einfach Essenzen, es sind die Vorfahren unserer Kulturpflanzen und sie werden uns wahrscheinlich mehr heilen und mehr ernähren, wie das Digi-Schnitzel, was natürlich auch gut schmeckt.
Ich finde, das war ein tolles Schlusswort. Ich danke dir
gut.
für deine Zeit.
Ja.
Und die Idee greifen wir auf, ne? Dass die Konsumenten sich das in den Restaurants abholen können. Ich finde, das ist ein schöner Ansatz. Wir können ja mal ein paar fragen. Also ich frage mal die Hamburger. Oder frag du auch mal, wenn du die dran hast. Ne?
Ja, wir haben wahrscheinlich was anderes auch noch zu tun.
Ja,
aber ich glaube, es ist jetzt an der Zeit, dass bestimmte Leute sich wirklich aufmachen, jetzt auch Veränderungen praktisch umzusetzen. Weißt, mit der Natur und mit dem Klima, mit der Klimakatastrophe diskutieren kannst du viel. Das interessiert die Natur nicht. Wir müssen tun.
Ja.
Und deshalb, so schrecklich wie es überall ist, aber wenn ich mir das so angucke, was hier die Natur einfach macht, die macht immer. Da gibt es kein, ich habe jetzt keinen Bock mehr und so. Und
die macht, ne?
Die macht immer, weil das ist ihre ureigenste Aufgabe. Und ich sage das den Leuten auch immer, wenn die sagen, ich habe jetzt gar keine Beete, keine Reihen. Das heißt, Pflanzen haben die Aufgabe, den Boden zu bedecken. Mhm. Wenn ihr eine Baustelle habt, irgendwo, das Erste, was kommt, ist Schafgarbe, Sauerampfer. Kamille, das sind die ersten Heilpflanzen, wo dieses Stück Erde heilen müssen. Das ist ihre Aufgabe.
Und das ist da nämlich genau her. Der Punkt, ne? Die heilen nämlich die Erde.
Die heilen die Erde.
Ja.
Und wir haben dann das Glück,
dass wir sie auch nutzen
genau.
dürfen.
Dass zum Beispiel die Schafgarbe, das Wort kommt daher, dass die Schafe das Gras drumherum wegfressen und die Schafgarbe bleibt übrig. Da kommt der Name her. Zum Beispiel. Ja. Und die ist ja total gut. Also, ich meine, ich brauche abends wirklich keine Wildkräuterschale mehr. Wenn ich beim Ernten bin, hier mal ein Blättchen, da mal ein Blättchen und allein beim Schneiden von tausenden Wildkräutern, was du da an ätherischen Ölen einatmest.
Aber du kannst sie immer noch essen.
Ich kann sie immer noch essen, weil die einfach auch unterschiedlich schmecken. Wir essen ja immer durch die Saison und das ist ja das Tolle dran. Es taucht immer wieder mal was auf oder man freut sich dann wieder auf den Herbst, weil da kommt der wilde Feldsalat wieder. Wir haben ja die Blüten gesehen, ne? Das ist jetzt zu Ende, das muss jetzt ausreifen und dann sieht so ein Feld natürlich mal komisch aus, aber das muss so sein. Ich will es ja im nächsten Jahr wieder haben, da muss ich die Kreislaufe beachten. Sprich, Samen reif werden, braun werden, ausfallen und so weiter.
Ich bin sehr, sehr froh, dass ich vorgelassen wurde beim König der Kräuter, Marco Seiwold.
Dankeschön.
Herzlichen Dank. Give a big hand.
Soll ich mir selber zuklatschen?
Nee. Danke. Nee, aber der Hahn da hinten klatscht auch gerade. Ui, fällt da runter. Herrlich. Dankeschön. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich freue mich natürlich, wenn du den Podcast bewertest, likest, abonnierst und uns dein Feedback schickst. Und darüber hinaus ist es natürlich mir eine große Freude zu erwähnen, dass auch diese Podcast-Episode präsentiert wurde von Der große Restaurant und Hotelguide. Ein Guide für Gäste mit Informationen und Inspiration, für Menschen mit Leidenschaft, für kulinarischen Genuss.